Wir kommen zu dem Thema Mohammed, das Leben Mohammeds. Ich möchte eine etwas schwierige Aussage wagen und behaupten, Mohammed ist die zweitbedeutendste Persönlichkeit in der Menschheitsgeschichte. Wenn man das misst an der Zahl der Nachfolger, die diese Persönlichkeit hinter sich im Laufe der Jahrhunderte vereinigen konnte. Paulus wollte ja keine eigene Lehre bringen, sondern nur ein Sklave Jesu Christi sein. Er gehört also zu diesem Triumphzug Christi, der sich hinter Christus vereinigt. So ist nicht Paulus zu messen an Mohammed, sondern Christus. Auch Marx hat bei weitem nicht eine solche Menge Menschen vereinigen können, weil ihm die Zeit dazu fehlte. Er hat ja nur 60 Jahre gehabt, während Mohammed schon 1300 Jahre lang ein Sechstel der Menschheit hinter sich vereinigte. Mohammed ist wirklich eine entscheidende Persönlichkeit, die mehr Menschen beeinflusst und bis heute beeinflusst als etwa Plato und Aristoteles oder andere Philosophen, Kant oder dergleichen. Die fallen alle ab im Blick auf die Zahl derer, die den Namen bis heute noch täglich nennen. Ich finde, es ist einfach eine Frage der Allgemeinbildung, dass man sich überlegt, wer ist denn Mohammed? Wie hat er ganz praktisch gelebt? Da kommt natürlich gleich der Punkt, es gibt eine große Literatur über das Leben Mohammeds, viele Bücher, rechtsextrem, die ihn verherrlichen, beinahe vergotten, obwohl das absolut anti-islamisch ist und nicht im Islam steckt, aber die Sündlosigkeit Mohammeds wird in Indien so stark herausgestellt, dass unser Bruder Alawi und Christoph seinerzeit beinahe gesteinigt wurden, als sie aus dem Koran bewiesen, dass Mohammed sechsmal um Vergebung seiner Sünde nachsuchen musste. Er wird so idealisiert bei den Moslems in Asien, dass auch nur ein Husten, eine Bemerkung über die Fehlerhaftigkeit Mohammeds schon ein Sakrileg ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, es gibt Bücher der Orientalisten und der Islamisten, die mit präziser Genauigkeit versucht haben, das vorliegende Material zu sichten und sehr kritisch über ihn schreiben, bis hin zu christlicher Literatur, die ihn dämonisch besessen einstuft. Also von extrem rechts zu extrem links können Sie alles lesen. Ich würde sagen, wer wenig Zeit hat, möge sich das Büchlein Der Koran kaufen, übersetzt von Hennig im Reklam Verlag. Dort steht eine recht ordentliche humanistische Einleitung über Mohammed, die Daten in einer neutralen Weise versucht weiterzugeben. Wer mehr wissen will, muss das Buch von Franz Buhl, Das Leben Mohammeds, oder von Thor André Mohammed sich erwerben. Dann hat er die besten kritischen Detailangaben, die man zu diesem Thema braucht. Es gibt darüber hinaus noch eine Vielzahl an Literatur über Mohammed, aber ich weiß nichts Besseres als das von Franz Buhl und Thor André. Wer dann über dieses hinaus oder nicht so viel Zeit hat und will trotzdem eine saubere, kurze, klare Zusammenfassung, muss das Handwörterbuch des Islams sich erwerben. Dort ist unter dem Thema Mohammed auf etwa 10, 15 Seiten kurz zusammengedrängt das Beste dargestellt. Oder in Englisch liegt das Buch vor, The Shorter Encyclopedia of the Islam. Das ist nur eine Übersetzung desselben ins Englische. Aber wer also das Leben Mohammeds studieren will, hat dazu die Möglichkeit, die Literatur gibt es, sie liegt vor. Was wir tun wollen, ist heute eine geistliche Bewertung Mohammeds, ein Vergleich zwischen Mohammed und Jesus. Nicht eine Gegenüberstellung, aber ein ganz sachtes Fragen, wer bist du Mohammed gemessen an Jesus Christus. Dazu ein Wort, ein Sprichwort: Ein Fluss steigt nicht höher, als seine Quelle liegt. Kein Christ kann besser werden, als Jesus Christus war. Wir werden nicht erreichen von uns aus, was er an Vollkommenheit in Wahrheit, Liebe und Prophetie hatte. So ist Christus der Höhepunkt des Christseins und wir können alle nur an ihm gemessen werden. Kein Moslem wird wesentlich verschieden sein von Mohammed. Und wir können die Grundlinien im islamischen Denken und der Gesamtentwicklung immer wieder schon vorgezeichnet finden im Leben Mohammeds. Wer also den Islam und den Muslim verstehen will, muss Mohammed studieren, geistlich nachdenken. Es geht nicht billiger. Deshalb haben wir 2 Vorträge genommen heute über Mohammed in Mekka, der leidende Prophet, und Mohammed in Medina, der Staatsmann, der eine eigene Form der Staatsreligion entwickelte. Zunächst als Einleitung Mohammeds Leben vor den Offenbarungen. Kein Mensch weiß, wann Mohammed geboren worden ist, genau. Es wird zwar sein Geburtstag gefeiert, aber wann er wirklich geboren worden ist, weiß niemand. Vielleicht im Jahre 570 nach Christus, wahrscheinlich in Mekka, im stark verarmten Geschlecht der Haschimiten aus dem Stamm der Quraysh. Sure 43, Vers 30 ist ein Hinweis darauf. Übrigens, wir wissen auch nicht, wann Jesus geboren ist. Kein Mensch weiß das genaue Datum. Wenn wir Weihnachten feiern, so ist das eine nachträgliche Einfügung. Wir wissen nicht einmal genau das Jahr. Man sagt wahrscheinlich, im Jahre 6 vor Christus ist Christus geboren worden. Andere sagen 2 vor Christus. Sie wissen, warum. Mohammed war ein Vollweise. Ich bitte, das ganz bewusst in sich aufzunehmen. Nur wer je einmal mit Weisen gearbeitet hat, in einem Waisenhaus oder sowas Ähnlichem, wird ausloten können, was hinter diesem großen, schweren Wort steht. Sein Vater Abdallah starb schon vor der Geburt des Sohnes. Die Mutter starb entweder 2 Jahre nach seiner Geburt oder 6 Jahre nach der Geburt. Die Aussagen darüber sind verschieden. Sein Großvater Abdul Muttalib hat zuerst die Verantwortung für ihn übernommen, dann sein Vateronkel Abu Talib. Aber die Tatsache, dass er sozusagen das 5. Rad am Wagen war von Geburt an und nie den wärmenden Ofen der Liebe einer Mutterfürsorge in den Entwicklungsjahren genossen hat, hat sein Leben wahrscheinlich wesentlich mit beeinflusst. Viel mehr, als wir wissen. Wer von Ihnen Kinder hat und weiß, was es bedeutet, dass man für Kinder sorgt, besonders wenn sie irgendwie eine Schwierigkeit im Leben haben, gesundheitliche Störungen, und Mohammed hatte solche Störungen, und wenn dann diese Mutterliebe fehlt, der merkt, in diesem Menschenleben ist eine Leere, die vielleicht das ganze Leben unterschwellig beeinflusst hat. Sure 93, Vers 6 und 9 sprechen darüber deutlich. Übrigens, Jesus, wenn Sie das Wort erlauben, war auch halbweise. Er hatte ja keinen irdischen Vater. Aber Jesus war nie innerlich leer. Er sagte, ich muss sein in dem, was meines Vaters ist. Obwohl er wusste, dass Josef nicht sein Vater war, hatte er eine klare Beziehung zu seinem Vater. Er wusste, dass Gott sein Vater war, schon als Kind. Ich muss sein in dem, das meines Vaters ist. Bei Christus war also von vornherein die Bezogenheit auf seinen Vater so stark, dass man seine Theologie auch als einen Durchbruch des Vaternamens in den starren Eingottglauben Israels hinein verstehen kann. Christus hatte also keine Lehre, während Mohammed einsam und innerlich leer war. Dann gehört noch zu den Eigenarten der Aussage des Korans über den Mohammed vor den Offenbarungen die Geschichte von Sure 94, Vers 1 bis 3, die Sure von der Öffnung, von der Operation, wo es heißt und die Auslegung das so auslegt, dass zwei Engel kamen und der eine sich ihm auf die Brust setzte und die Brust öffnete und dann das Herz herausnahm und das Herz reinigte von einem dunklen Kloß oder Klumpen und das Herz wieder einsetzte und die Brust schloss, was von vielen ausgelegt wird als eine Reinigung Mohammeds von der Erbsünde. Kein Muslim, wenn er den Koran liest, wird sagen, dass Mohammed von Geburt an ohne Sünde war. Für jeden Muslim ist bekannt, dass Mohammed ein Sünder war und im Koran steht 6-mal, dass Mohammed Gott um Vergebung bitten musste. Das ist die Sure 40, Vers 56, 47, Vers 21, 33, 38 und andere. Mohammed war also Mensch, Prophet, Sünder, der die Vergebung benötigte. Ganz anders Christus. Er war von Geburt an ohne Sünde, der Heilige Geist hat seine Erbmasse aus dem Fleisch ständig in Zucht und im Geist erhalten, so dass er sagen konnte, wer unter euch will mich einer Sünde zeihen? Christus blieb sündlos, weil er der Geborene aus dem Geist war. Und die Dämonen bescheinigten ihm das und nannten ihn den Heiligen Gottes. Er war durch und durch heilig ohne Sünde. Insofern ist ein Vergleich mit Mohammed gar nicht denkbar, denn Mohammed war Mensch auch nach dem Koran. Dann wird in der Tradition eine eigenartige Geschichte berichtet und weil sie negativ ist, wird sie von den Orientalisten angenommen. Es gab eine Sitte bei den Geschlechtern in Mekka, dass ein Kind, solange es noch gestillt wurde, oft zu den Beduinen gegeben wurde. Eine Amme hat das Kind gestillt, weil sie vielleicht in ihrer urwüchsigen Natur zu viel Milch hatte. So wurde auch Mohammed zu einer Amme gegeben, zu Halima. Eine lange Geschichte wird ihr über sie geschrieben, die aber dann mit einem abrupten, entsetzenden Abbruch endet, denn das Kind hatte Schaum vor dem Mund und rührte wie ein Kamel. Sie brachte das Kleinkind zurück und wollte nicht verantwortlich sein, dass es nicht heißen sollte, sie hätte das Kind verhext oder falsch beeinflusst. Und so gibt es also in der Geschichte Mohammeds dieses Eigenartige, dass er entweder schon als Kind epileptische Anfälle hatte oder aber, dass der innere Kopf schneller wuchs als das äußere, die äußere Schädelmasse. Es gibt also verschiedene Auslegungen. Die einen sagen sogar, er war schon von Kindheit an besessen. Bei Jesus ist so etwas nirgends gesagt, sondern er wuchs auf und nahm zu, gesund, normal, ein völlig normaler Mensch. Wahrscheinlich ist Mohammed dann ein Hüterjunge geworden, ein Hirte, wie die meisten Jungen dort. Ich könnte mir vorstellen, dass er so in dem Leben der Einsamkeit draußen in der Wüste um Mekka herum etwas erlebt hatte und er Grund Angst des Menschen. Mekka liegt am Steilabhang zum Roten Meer hinunter, zu vergleichen mit dem Grabenbruch am Jordan, wo nun so gut wie nichts mehr wächst und nur bei einfallendem Regen etwas grün wird, also eine Steinwüste. Und wenn es dort heiß ist, flimmert die Luft. Und da fangen die Steine und die Bäume an zu tanzen in dieser Vision. Und wenn da ein junger Mensch alleine ist, kann er Angst bekommen. Dazu der Glaube der versteinerten Seelen. Die Steine wurden nicht als Steine angesehen, sondern eingesargte böse Geister. Und es gibt in den Märchen aus Tausend und einer Nacht und anderen Märchen bis heute noch diese Geschichten, wie einer, der durchging, von den Stimmen aus den Bäumen und Steinen angerufen wurde, und wenn er sich umdrehte und hörte und nicht weiterging, er selbst versteinerte. So hat Mohammed eine Grundexistenzangst in allen seinen Suren aufzuweisen. Und es ist erschütternd, wenn man die beiden letzten Suren des Korans genau analysiert, die Sure 113 und 114, besonders Al-Falaq, dann kann man etwas lesen von dem, dass Mohammed ständig Zuflucht suchte zu einem schützenden, bergenden Allah. Er hat die Angst in seinem Leben nie ganz überwunden, sondern versuchte, einen zu finden, der ihn von der Angst befreite. Jesus hatte keine Angst, außer in Gethsemane, und sagte zu seinen Jüngern: Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. In der Welt habt ihr Angst, aber sei getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und zuerst sagt er: In mir habt ihr Frieden. Hier kommt also eine ganz andere Dimension auf uns zu von Christus her, die in solcher Weise Mohammed nicht kannte und nicht geben konnte. Allerdings hat er wahrscheinlich von Kind auf die Verantwortung für eine Herde kennengelernt. Er musste die Herde Ziegen oder Kamele führen. Seine Mutter hatte ihm ja mindestens ein Kamel und mehrere Ziegen vererbt, wie es bei Ibn Hisham heißt. Und die Verantwortung für eine Herde, die zusammenzuhalten und zu schützen, war schon eine Prädestination und Vorauserziehung auf das, was er später tun sollte. Er ist ein Kaufmannsgehilfe geworden, vielleicht Karawanenbegleiter. Er wurde bei Khadija, einer reichen Witwe, eingestellt, die allerdings nicht nur Witwe war, sondern sie hatte vorher auch schon einen ihrer Männer entlassen. Sie war eine resolute Dame, eine Kaufmännin, die ihren Betrieb da in der Hand hatte, und hat bei ihr gearbeitet. Und hier ist nun meines Erachtens ein ganz entscheidender Punkt im Leben Mohammeds. Er hat nicht ein Handwerk erlernt, um etwas aufzubauen, sondern er hat, um es jetzt arabisch auszudrücken, den leichten Gelderwerb, den Handel, zum Ziel gehabt. Christus hat Häuser gebaut oder Tische gebastelt, Schreiner oder Zimmermann. Mohammed wurde Kaufmann, oder nicht Kaufmann im Sinne der Dienstleistungen hier in Deutschland, der Dienstleistungsberufe, sondern Händler, der mit Schlauheit in der Lage war, den anderen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das Geld war das Ziel seines Lebens geworden. Er wollte reich werden. Und der Koran ist bis heute, und der Islam ist bis heute noch voll mit diesen Ideen der Kaufmannschaft. Wenn im Koran von der Waage steht, wo die guten Taten und die schlechten Taten draufgelegt werden und die Waage entscheiden wird im Gericht, dann kann man sehen, wie Mohammed die Waage in der Hand hatte und das abgewogen hat, was er nun verkaufte. Oder Soll und Haben, Verlust und Gewinn, diese Begriffe sind im Koran von vorne bis hinten zu finden. Man muss also begreifen, Mohammed hatte das Händlerdenken, er war Kaufmann, er hatte den Reichtum zum Ziel. Im Gegensatz zu Jesus, der sagte, des Menschensohn hat nicht, da er sein Haupt hinlegte, der ganz bewusst das Opfer und den Dienst herausstellte und nicht den Gewinn, sondern das Hergeben, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und er sagte, ich bin nicht gekommen, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein ganzes Leben zu einer Erlösung für viele als Opfer. Der Opfergedanke ist im Koran in dieser Weise nicht vorhanden, sondern der Gewinngedanke, der Reichtum in dieser und jener Welt ist ein Grundthema. Es ist die Frage, woher hat Mohammed die Umweltkenntnisse, etwa der Autostraßen, der Autobahnen, der Römer, dieser Strata, Sirat. Hat er die Karawanen begleitet oder hat er nur aus den Berichten der Karawanenführer gehört, was sie alles gesehen hatten in Palästina oder in Mesopotamien? Hierüber gibt es keine klaren Aussagen. Man weiß nur, dass es in Mekka die zwei großen Karawanen, die Frühjahrs- und die Herbstkarawane gab, wo nun Hunderte von Kamelen von den verschiedenen Sippen zusammengestellt wurden, die von Gaza nach Mekka kamen oder von Mesopotamien über Medina nach Mekka. Es steht aber nirgends, dass er tatsächlich einmal eine solche Überlandkarawane begleitete. Die einen sagen, ganz bestimmt war er dabei, die anderen sagen, sie wüssten es nicht. Die apologetischen Vertreter der Byzanzkirche sagen, jawohl, dort hat er während einer solchen Karawanenreise den Mönch Buhaira getroffen, der ihn als abtrünniger Mönch falsch im Evangelium unterrichtete und ihn als Propheten herausgestellt hatte. Das ist aber nicht geschichtlich belegbar. Wahrscheinlich ist Mohammed gar nicht weit aus Mekka hinausgekommen, wie es aus verschiedenen anderen Berichten deutlich wird. Entscheidend war dann, dass Mohammed seine Chefin heiratete. Oder wahrscheinlich sogar umgekehrt, sie heiratete ihn. Sie war 40 Jahre alt, er 25 Jahre alt. Er muss ein interessanter junger Mann gewesen sein, sensibel und schlau. Er wusste ganz genau, was er sagen, was er nicht sagen musste, dass er das Geschäft nicht verlor. Dadurch wurde er reich. Sie war schon verheiratet gewesen mit zwei anderen Männern. Einer war gestorben, der an den anderen hatte sie von sich aus geschieden. Sie hatte vielleicht auch noch nicht eine volle Erfüllung ihres Lebens gefunden und hat Gefallen gefunden an diesem jungen Mann. Er hat sie vielleicht auch gut ins Licht gestellt und hat gesagt, das wäre eine gute Partie. Denn sie war so reich, dass sie im Stadtzentrum wohnte. Er hatte vorher nur am Stadtrand gewohnt. Sie wohnte in einem der guten Häuser. Sie gehörte zu den Großreichen, zu den Familien, die das Tonangeben in Mekka hatte. Und so hat er wahrscheinlich im Jahre 595 diese Ehe eingegangen. Und nun begann ein eigenartiger Abschnitt im Leben Mohammeds. Solange er mit Khadija verheiratet war, hat er sich keine andere Frau mehr angesehen. Sie hatte ihn in der Hand. Sie führte ihn. Er gehorchte und ging mit. Das ist ein ganz bedeutendes Moment, denn durch sie wurde er reich und drang in die führende Gesellschaft Mekkas vor. Christus hat nicht geheiratet. Christus wusste, dass er nicht zur Ehe geboren wurde und hat sich deshalb völlig enthalten. Weil er wusste, dass sein Leben ein Opfer war, hat er einen anderen Weg eingeschlagen. Ein Grundunterschied zwischen Mohammed und Christus in dieser Beziehung. Christus hat auch keine großen Reisen durchgeführt. Wahrscheinlich hat sich das Leben Christi in einem Umkreis von 150 bis 200 Kilometer abgespielt. Wahrscheinlich sind die meisten von uns weiter gereist, als Jesus je in seinem Leben gekommen ist. Er hat die ganze Welt in einem Umkreis von 150 bis 200 Kilometer überwunden. Und nun kommt die große Tragik im Leben Mohammeds. Wer die Orientalen kennt, weiß, dass die Ehre eines Orientalen abhängig ist von der Zahl seiner Söhne. Mohammed hatte 8 Kinder, 4 Söhne und 4 Töchter. Der Name der Töchter ist erhalten: Zainab, Rukaika, Fatima und Kalthum. Alle Söhne sind gestorben, die Mädchen blieben am Leben. Es gab einen Sohn, dessen Namen erhalten ist, Abdelmanaf, aber das ist nicht sicher, ob das stimmt. Das bedeutet nun für einen Orientalen das Zeichen des Gerichtes Gottes. Wenn er ohne Söhne bleibt und wenn er Söhne hatte und die ihm genommen wurde, heißt das, der Zorn Gottes muss über ihm liegen, in diesem Leben muss irgendetwas nicht stimmen. So ist das Leben Mohammeds von vornherein zu verstehen als ein Leben unter dem Zorn. Irgendetwas ist in dem Leben nicht in Ordnung. Er war zwar als Weise reich geworden, wie es in Sure 93, Vers 6 und 9 steht, aber er blieb sohnlos, wie es in Sure 108, Vers 3 gelesen werden kann. Christus hatte keine leiblichen Nachkommen, nur geistliche Kinder. Für Jesus war das keine Frage. Er hatte das gesehen und uns den Vaternamen gegeben und Millionen Kinder, die mit ihm sprachen, unser Vater im Himmel. Wir kommen nun zum zweiten Abschnitt, das Werden des Propheten. Als Einleitung dazu muss gesagt werden, dass nicht Mohammed den Umschwung herbeiführte, sondern im ganzen Land ein großer Umbruch geschah. Man könnte sagen, zur Zeit Mohammeds ereignete sich der Übergang von der Steinanbetung, vom Animismus, zu einer neuen Form der Anbetung und des Denkens. Es gab einen Einbruch von neuen Ideen in dieses Steinzeitalter, in dem Mohammed gelebt hatte. Vertriebene Juden durch die Römer lebten im ganzen Hedschas, besonders in Medina, aber auch in Mekka. Christliche Sklaven waren im Besitze von Arabern. Beide hatten ein Buch und waren Buchbesitzer. Sie hatten eine Religion, die man lesen konnte. Ihr Gott war Geist und nicht Stein oder Baum. Das Zeugnis dieser Buchbesitzer regte die Animisten auf. Sie hatten die Fähigkeit zum Lesen und gewisse Kenntnisse über ihren Glauben. Dazu gab es wahrscheinlich immer wieder Evangelisationen vom Jemen her oder Wanderprediger, wie heute Morgen gesagt wurden, die oft in dramatischer Weise ihre Lehren vortrugen, meistens in Gedichtform, denn dort war die Idee des Gedichtes, des Schüttelreimes, die Form, wie man neue Lehren vortrug und Leute gewinnen konnte. So kam es zu einer Bewegung der Hanifen, der Gottsucher. Und hier ist nun ganz besonders darauf hinzuweisen, dass der Vetter von Khadija, der Vetter von der Frau Mohammeds, Waraka ibn Naufel, einer dieser Gottsucher war, der über das Maß der anderen Gottsucher hinausragte und zur Zeit Mohammeds, der anfänglichen Zeit, mit Mohammed zusammen Gott suchte, die da miteinander rangen. Was ist jetzt die Wahrheit? Wer ist der rechte Gott? Nur mit dem Unterschied, dass Waraka ibn Naufel später der erste Bischof der christlichen Gemeinde in Mekka wurde. Und aus diesem Grunde ist es gar nicht notwendig, dass man nach Buhayra, diesem Mönch, ausschaut, der Mohammed beeinflusste, sondern wahrscheinlich hat Mohammed seine First-Hand-Instructions, seine Direktinformationen aus seiner eigenen Sippe bezogen, nämlich von dem Vetter seiner Frau, der später die christliche Gemeinde in Mekka leitete, bis sie unterging. Eines der beherrschenden Momente im Leben Mohammeds war die Angst. Die Angst vor diesen Göttern und Geistern. Das schlechte Gewissen, vielleicht auch des Kaufmanns, der Zorn Gottes über die Sohnlosigkeit, das alles hatte ihn vorbereitet, auf diese Evangelisten oder Wanderprediger zu hören. Und nun sagen verschiedene Islamisten, wahrscheinlich war in der Zeit des verbotenen Monats, wo keine Überfälle durchgeführt worden sind, wo nun der Handel und der Wandel lief, auch Bischöfe oder Evangelisten aus dem Südjemen nach Mekka gekommen und haben eine Evangelisationsreihe aufgebaut. Man würde sagen, wie solche Prediger im Hyde Park, einfach angefangen, in die Menge der Pilger hineinzureden. Mohammed hörte, blieb stehen und wurde in der letzten Tiefe getroffen, denn der Mann sagte, Allah kommt, Gott kommt. Nicht drei Allahs kommen, kein Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern ein Gott kommt zum Gericht. Das muss gewesen sein wie ein Blitz, der neben ihm oder in ihn einfuhr. Das gab die Grunderschütterung im Leben Mohammeds, der immer damit rechnete, dass Verschiedenes nicht in Ordnung war, keine Söhne und vieles andere. Und jetzt sagt der Mann, Allah kommt zum Gericht. Und wie sieht's bei mir aus? Mein Leben und meine Familie. Und mein Dorf, und mein, der drehte durch, der lief weg, der rannte davon in die Höhle und fing an zu meditieren über diese Idee. Allah kommt, die Posaunen klingen, der Rauch steigt auf, das Gericht kommt. Alles christliche Hinweise, Teile aus der Offenbarung. Leider hat er den zweiten Vortrag nicht gehört. Über Christus und die Vergebung oder vom Heiligen Geist hat er auch nichts gehört, denn er hat noch über den ersten Vortrag meditiert. Wir predigen oft zu schnell und bringen die Gnade zu schnell. Die kommen gar nicht mit, die bleiben noch in der Erschütterung des Ersten. Wahrscheinlich hat er nur den ersten Teil der christlichen Verkündigung aufgenommen und nichts weiteres begriffen und blieb in dieser Erschütterung. Er war in der Höllenangst. Er war in der existenziellen Verzweiflung. Er hatte begriffen, Gott kommt wirklich. Und ich muss in die Rechnung, ins Gericht. Man muss das einmal begreifen, um zu verstehen, welch ein Ton im Islam beherrschend drin ist. Der Tag der Religion heißt das jüngste Gericht. Das ist die Zusammenfassung des islamischen Denkens. Wenn die große Entscheidung kommt, die Abrechnung. Mit dem hat der Islam begonnen, mit diesem Gedanken. Mit dem wurde er eigentlich geboren. Hier kam der Denkanstoß, die Herzenserschütterung, die Verzweiflung. Nur, dass es keine Botschaft vom gnädigen Gott gibt, sondern vom richtenden Gott. Mohammed meditierte in der Höhle nach islamischer Tradition und hat dort meditiert. Christus hatte den Tröster prophezeit, der das Getrostsein brachte, und den Rechtsanwalt, der die Stimme im Gewissen stillt. Mohammed hatte keinen Tröster. Und so kam es, dass er dort in der Höhle plötzlich eine Stimme hörte, dass nach der islamischen Auffassung der Engel Gabriel zu ihm kam und rief: Lies, lies oder rezitiere. Mohammed war Analphabet. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das heißt, Analphabet zu sein. Nicht nur, dass man nicht lesen und schreiben kann, sondern man hat schreckliche Minderwertigkeitskomplexe. Die einen haben den Zugang zu allen Informationsquellen, können die Geheimnisse über Gott lesen. Und ich kann nicht lesen. Natürlich hat er sicher Buchstaben gekonnt und Zahlen schreiben und so weiter. Aber nun hört er eine Stimme: Lies! Und dann bäumte sich alles in ihm auf. Ich kann doch nicht lesen, wie soll ich lesen? Lies! Und er bekam so seine erste Sure eingegeben. Mohammed konnte natürlich auf alle Fälle nicht Hebräisch lesen. Es gab damals keine Übersetzung des Evangeliums ins Arabische. Er hätte niemals in Arabisch das Evangelium oder die Tora lesen können, sondern nur in Hebräisch oder Armenisch oder Griechisch, in die Sprachen, wo damals das übersetzt war. Er hatte also gar keine Möglichkeit eines Zuganges, nicht nur nicht vom Arabischen her, sondern auch von den anderen Sprachen. Er war nicht in der Lage zu lesen. Als er nun diese Offenbarung hörte, als er in diesen Befehl hineingekommen war, lies, rannte er voller Entsetzen hinaus aus der Höhle und nach Hause und zu seiner Frau. Mensch, was ist da passiert? Und die war schlau und er hatte gesagt: Du bist ein Prophet. Das lohnt sich, in der Familie einen Propheten zu haben, dann laufen die Geschäfte vielleicht besser. Die Frau war sofort schlau genug und hat pragmatisch die Möglichkeit erkannt und ausgenutzt und ihm den Prophetenmantel übergelegt. Sie war die erste Gläubige an ihn, Khadija. Sie bestärkte ihn und, wenn man es übertrieben sagen wollte, machte ihn zum Propheten. Und nun kommt hier die große Frage: Wie ist denn das mit den Offenbarungen, die Mohammed erhielt? Waren das Offenbarungen? War er ein Medium? War er ein Prophet? War er inspiriert? Oder waren das eigene Aussagen? Das ist die Kernfrage im Leben Mohammeds im Blick auf seine Zeit vor Medina. Ich möchte hier fünf verschiedene Antworten geben. Erstens, das Zeugnis der Bevölkerung, so wie es im Koran geschrieben steht. Zweitens, das Zeugnis der Ärzte und der Orientalisten heute. Drittens, die Wiedergabe des Gehörten. Viertens, seine Selbstaussage. Und fünftens, die medinesische Art der Offenbarung. Es ist ganz eigenartig, wenn wir das erste Moment betrachten, wie die Bevölkerung zur Zeit Mohammed, man hat zur Zeit Mohammeds in Mekka, seine Offenbarungen, seine Wiedergaben, die Momente der Inspiration empfand. Wir lesen im Koran, dass er sechsmal als der Verrückte bezeichnet wurde, Al-Majnun. Dieses Wort steht in Sure 15, Vers 6, 37, Vers 35, 44 Vers 13, 52 Vers 29, 68 Vers 2 und 81 Vers 22. Das heißt, verrückt oder besessen. Das sagen jetzt nicht die Christen, sondern sagten die Menschen, die zur Zeit Mohammeds waren, und Mohammed hat das aufgenommen und gesagt, sie sagen von dir, du seist verrückt, aber du bist nicht so. Es wird natürlich nicht gesagt, dass Mohammed verrückt war im Koran, nur dass ihm das vorgeworfen wurde und das wurde nun überwunden. Aber das steht im Koran. Dann wird zweimal gesagt, er sei ein Zauberer gewesen, ein Sahir. 10 Vers 2 und 38 Vers 3. Dort wird gesagt, er sei auch ein Lügner oder ein Dichter, der nun diese seine Lehren in Form von Gedichten vorbringen würde, wie manche Priester das damals taten. Dann wird das Passivum von diesem Wort benutzt, er sei Mashur, verhext, verzaubert. Dieses Wort kommt zweimal vor, Sure 17, Vers 50 und Sure 25, Vers 9. Zweimal kommt ein anderer Begriff im Koran vor, er sei ein Kahin, ein Wahrsager, ein Wanderprediger, der Zukunftsideen in Gedichtform weitergab, 52, 29 und 69, 42. Und das Wort, er sei ein Dichter, der nun die Ideen verdichtet und in Gedichtform weitergab, kommt viermal vor, 21, 5, 37, 35, 52, Vers 30 und 69, 41. Wenn man diese Aussagen der Bevölkerung Mekkas zusammenfasst, muss man sagen, die Menschen hatten von ihm den Eindruck eines Verrückten, eines Besessenen, der in Gedichtform seine kolossal anziehenden Worte hervorsprudelte. Die Orientalisten und Islamisten und die Ärzte, die die verschiedenen Aussagen seiner Begleiter untersuchten und analysierten, plädieren heute dahin, dass sie sagen, er hatte epileptische Anfälle, er fiel nieder und schäumte und hörte in diesen Augenblicken der Krämpfe Worte. Er hörte mehr Worte und sah nur wenige Visionen. Er war also ein Medium dem Ohr nach, nicht ein Visionär dem Bilde nach. Das würde sich auch zusammenfügen mit den Anfällen, die er wahrscheinlich schon als Kleinkind hatte und mit den Anfällen, die sich dann in Medina immer mehr häuften und die so weit gingen, dass er sie dann selber herbeiführen konnte, wenn es nötig war. Dem allem aber steht entgegen, dass die Aussagen Mohammeds zu 75% keine eigenen neuen Gedanken und Offenbarungen waren, sondern nur eine Wiedergabe dessen, was er zuvor gehört hatte von Juden oder Christen oder im eigenen Lande gang und gäbe war. Er hat sozusagen diese Dinge gehört, innerlich verarbeitet, komprimiert, verdreht und den Brei durcheinander geknetet und hat es neu als etwas Eigenes hervorgebracht oder es hat sich in ihm verdichtet und ist herausgebrochen, aber nicht als eine Offenbarung von einem Geist, der etwas völlig Neues offenbarte, sondern was er hörte, das kam aus ihm heraus. Das sollte uns zu denken geben, dass es also nicht um eine Stimme sich handelte, die von einem Toten oder von einem Geist stammte, dass er etwas völlig Fremdes oder Neues sagte, sondern es ging hier um eine Komprimierung dessen, was er gehört hatte. Seine Selbstaussage war dann eine ganz andere, die er seinen Begleitern gegenüber sagte. Er sagte, wenn er kommt, er meinte den Engel Gabriel, der ihm die Botschaft brachte, dann höre ich zuerst einen schrillen Ton, wie eine Klingel, dann schellt's. Und dann wirft er mich auf den Boden und setzt sich auf meine Brust und trommelt mit seinen Fäusten auf mich und schlägt mich. Und dann muss ich reden. Das war die Selbstaussage Mohammeds über seine Offenbarungen. Es war also nicht die Offenbarung, die wir im Neuen Testament kennen, wo Christus ohne Krämpfe redete und die Apostel ohne Verzückungen und Verkrampfungen weitergaben, sondern hier war eine große Not in dem Propheten da. Später konnte er dann in Medina diese Dinge selber herbeiführen und gewisse Gesetze erlassen und in diesem Krisenzustand Dinge sagen, die er gern weitergeben wollte. Es wäre nun vieles zu sagen über den Inhalt der Offenbarung, dass er eigentlich nichts Neues bringen wollte, sondern glaubte, im Himmel gibt es ein Urbuch und die verschiedenen Propheten, Adam und Abraham und Mose und David und Jesus, bekamen alle etliche Seiten aus diesem Buch. Er hat sich nur angesehen als der letzte der Propheten in der Reihe der Propheten, allerdings als das Siegel und den Höhepunkt mit der Einschränkung, dass seine Offenbarung die Korrektur der vorausgegangenen Prophezeiungen prägten. Dann das Zweite ist, er hat den Engel Gabriel als den Heiligen Geist missverstanden, meinte, der Engel Gabriel sei immer zu ihm gekommen, wie zu Maria oder zu Josef, und hätte die Wahrheit geoffenbart und nannte diesen Engel Gabriel als einen geschaffenen Geist, einen Engel, den Heiligen Geist. Der Inhalt der Offenbarungen war von vornherein ein sturer, absoluter, starrer Monotheismus, als Resultante der widerstreitenden verschiedenen christlichen und jüdischen Überlieferungen. Allerdings hat sich dann dieser Gedanke immer mehr zu einer Gesetzesreligion verdichtet, die in einer Werkgerechtigkeit resultierte und den Verdienstcharakter als Sinn und Wesen der Religion herausstellte. Aber von vornherein waren bestimmte christliche Inhalte in der Religion Mohammeds zu finden, das Gericht, das Paradies, die Hölle und eine verbogene Christologie, die er nicht von den Juden übernommen hatte. Und nun kommen wir zum zweiten Abschnitt im Leben Mohammeds in Mekka. Die Gemeinde, die sich in Mekka bildete und die wachsende Verfolgung. Man könnte es auch sagen, der leidende Prophet, der 9 bis 12 Jahre, niemand weiß es genau, in einer zunehmenden und wachsenden Verfolgung lebte und hier seinen Glauben an seine Berufung bewies. Khadija und ihre 3 unverheirateten Töchter waren die ersten Gläubigen. Zainab war bereits verheiratet. Dazu kam ein freigelassener und adoptierter Sklave Said ben Harisa, dann sein Onkelsohn Ali ben Abu Talib, den er adoptiert hatte. Er war der Sohn von dem Vateronkel Abu Talib, der ihn Mohammed adoptiert hatte. Er war damals 9 bis 10 Jahre alt. Dann kam schon sehr bald Abu Bakr, ein wohlhabender Kaufmann, einfachen Gemütes, eine Petrusfigur, der das so annahm, wie Mohammed es sagte, und nicht reflektierte, sondern einfach in einem kindlichen Glauben zufuhr und seinen Propheten verteidigte. Noch viele andere, deren Namen ich jetzt nicht nennen will, die zu der Gemeinde der ersten Stunde gehörten. Es waren eine ganze Reihe junger Leute und nicht weniger Sklaven dabei, die hier eine Hoffnung aus ihrem Elend suchten, so wie auch das Christentum in seiner ersten Ausformung hauptsächlich von Unterdrückten und Sklaven gebildet wurden, die eine Hoffnung suchten. Zu einer ersten Ablehnung kam es nach 2 bis 3 Jahren. Im Anfang waren die Kaufleute dem Schwärmer gegenüber gleichgültig gegenübergestanden. Sie waren beschäftigt. Nun, wir haben eben einen Spinner mehr in der Stadt. Allerdings, sein Ein-Gott-Glaube wurde immer mehr ein Angriff auf die Kaaba, denn die dortige Anbetungsstätte war schon längst vor Mohammed ein Zentrum, in dem, man sagt, 365 Götter und Statuen aufgestellt waren, unter anderem auch eben der schwarze Stein eine Rolle spielte. Es gab auch schon eine Wallfahrt und ein gutes Geschäft aus diesem religiösen Umtrieb. Und dann kamen immer mehr die pietistischen Verordnungen, Hingabe, Auslieferung, Unterwerfung unter Allah, stellen Sie sich das vor, Hingabe, Totalauslieferung, Unterwerfung unter Allah, und viel mehr haben wir auch nicht zu bieten, reinen Formulierung, nur mit dem Unterschied, dass es eine andere Person war, die Adresse ist anders, dann kniend beten, sich hinwerfen zum Gebet, das ist doch nicht selbstverständlich, wer betet denn von uns kniend oder wirft sich hin, feste Almosen geben, Predigt von der Auferstehungshoffnung, das alles hat zunächst bei diesen Kaufleuten, da ging es ja nur um Geld, einen wachsenden Spott hervorgerufen und eine kühle Ablehnung. Nichts Schlimmeres bei einem Araber, den Spott. Es ist leichter zu sterben, als verspottet zu werden beim Orientalen. Lächeln Sie nie über einen Moslem und spotten Sie nie, er wird Sie ihnen nie vergessen. Die Empfindlichkeit gegenüber Spott ist so tief, dass ich sagen würde, die Verspottung Christi am Kreuz war das Schlimmste, was hatte geschehen können. Bei Mohammed saß der Spott so tief, dass er nun anfing, den Bewohnern von Mekka mit dem Gericht zu drohen. Allah kommt und wird die Betrüger und die Spötter richten. Das rief natürlich eine rasante Verteidigung dieser Leute hervor und es kam zu Wortgefechten, die Wortgefechte eskalierten, es kam zu Wortkriegen, denn gerade dort in dieser Zeit waren nicht so sehr die Kämpfe zweier Armeen wichtig, sondern es wurde immer von beiden ein Dichter vorgeschickt. Und bevor man mit den Waffen aufeinander losging, mussten die beiden in Gedichtform einander verfluchen und schlecht machen. Und derjenige, der am schnellsten die besten Gedichte improvisieren konnte, der hatte gewonnen. Oft gingen die beiden Heere kampflos auseinander, wenn der Dichter in der Lage war, die anderen zu vernichten. Mohammed war immer der überlegene Dichter und hat die Kaufmänner fix und fertig gemacht. Die konnten nichts mehr antworten, wie er sie immer in Gedichtform fertig machte. Nur als dann die Kaufleute nichts mehr zu sagen hatten, haben sie angefangen, ihn zu drohen, dass er gesteinigt würde. Und dann kam ihnen eine Idee, wo sie ihn im Zentrum treffen und verspotten konnten. Mohammed sprach immer vom Gericht und die sagten, O du Träumer, es kommt kein Gericht. Seit 2 Jahren redest du vom Gericht, unsere Stadt steht immer noch und unser Gewinn vermehrt sich. Du siehst also, dass alles, was du sagst, nur aus dem hohlen Bauch geredet wird. Und da kam Mohammed drauf, dass er sagte, ach so ist das. Meine Predigt von Allah hat nicht nur einen rettenden Charakter bei denen, die hören, sondern auch eine verstockende, Komponente, dass er gleichzeitig verstockt, wen er will. Das war die Geburtsstunde der doppelten Prädestination bei Mohammed, die sich dann so verheerend auswirken, dass es heute heißt, Allah verstockt, welche er will, und er leitet richtig, welche er will. Es kam dann bei dem langsamen Wachstum der Gemeinde zum Versuch der Gebetsverhinderungen. Die Betenden wurden von ihren Verwandten oder die Sklaven von ihren Herren weggerissen. Sklaven wurden ausgepeitscht und wurde immer ein stärkerer Druck auf die Armen ausgeübt. Man kann das lesen in Sure 96, Vers 9f. Es gab härtere Strafandrohungen von Mohammed. Er sagte, euch in Mekka wird's gehen wie in Sodom und Gomorra. Feuer wird vom Himmel fallen. Das Unterste wird umgedreht. Es wird nichts übrig bleiben. Er wurde zum Gerichtspropheten, der keine Gerichte nachweisen konnte. Der Druck wurde immer stärker, dass die Sklaven, die Kleinen, die nicht reich waren, nichts mehr anderes tun konnten, als auszuwandern. Es kam zu einer zwei- oder dreimaligen Flucht der Gemeinde nach Äthiopien. Die finanziell Schwachen wichen ins christliche Abessinien aus, wahrscheinlich im Jahre 614 oder 615. Als das Omar sah, ein Rechtsanwalt, Omar ibn al-Khattab, dass die bereit waren, selbst ihre Heimat draufzugeben und ihren geringen Besitz, wurde er Muslim. Das war die zweite hervorragende Person, die sich dem Islam zugesellte, eine Paulusfigur voll strategischen Weitblicks, so dass schon in Mekka Abu Bakr die Petrusfigur und nachher Omar die Paulusfigur Mohammed zugewachsen waren. Als die Leute in Abessinien hörten, dass Omar zur Gemeinde kam, der Rechtsanwalt, der Advokat, der alle mit einpacken konnte, kamen die ersten der Flüchtlinge wieder zurück. Aber sie mussten sehen, nein, der Widerstand hat nicht nachgelassen. Im Gegenteil, die Reichen wurden jetzt noch schärfer, noch stärker. Wenn der jetzt auch umfällt, dann müssen wir jetzt endlich Nägel mit Köpfen machen. Und der Boykott hat zugenommen. Insofern sind die, die zurückkamen, gleich wieder zurückgeflohen nach Abessinien. Und der Druck wurde so groß, dass Mohammed einen Rückfall erlebte, dass er eine Sure 53, Vers 19 hervorbrachte, dass es nicht nur Allah geben würde, sondern auch Allat, das heißt also eine Göttin Allah, Allah der Mann, Allat die Frau und Uzza, dass es also nicht nur einen Gott geben würde, sondern drei. Als das die Leute hörten in Äthiopien, sagten, zu was sind wir dann in der Emigration? Wenn es also drei Götter gibt, auf nach Hause, dann haben wir ja wieder unser Pantheon voller Götter. Und das hat ja Gabriel jetzt dem Mohammed eingeflüstert. Allerdings hat Mohammed kurz darauf seinen Rückfall, als er weich wurde im Blick auf die Opposition, bereut und sagte, das war nicht der Engel Gabriel, sondern das war der Einflüsterer, der was war's, der Dämon, der mich hier falsch geleitet hatte. Und so musste die Gemeinde zum dritten Mal ins christliche Gebiet fliehen. Stellen Sie sich vor, was das bedeutet. Eine vertane Missionschance. Die christliche Kirche in Äthiopien gab der Islamgemeinde Brot, Haus, Kleidung, Arbeit, Zuflucht, Brot für die Welt, Diakonie, ohne Wort, ohne Predigt. Hätten sie gepredigt, den lebendigen Christus, den Auferstandenen, den Gekreuzigten, den Retter, gäbe es heute keinen Islam. Wäre die Islamgemeinde im Inneren überwunden. Aber so hat die Liebe Christi in der Gemeinde ohne das Wort der Wahrheit den Islam erhalten und geschaffen. Deshalb müssen wir neu erkennen, Liebe ohne Wahrheit könnte zur Lüge werden oder zur falschen Toleranz, wie auch Wahrheit ohne Liebe ein vernichtender Beilschlag ist. Deshalb brauchen wir immer beides. Ganze Liebe und ganzes Opfer und ganze Wahrheit. Wenn eines fehlt, ist die Sache krank. In Mekka wurde es immer schärfer. Die Reichen haben zum Generalangriff geblasen, zum offenen Boykott der Frau Mohammeds und der Sippe Mohammeds. Und hier muss man nun einflechten, Mohammed wäre ohne seine Sippe wahrscheinlich gar nicht durchgekommen. Die Sippe glaubte gar nicht, was er sagte. Da gab es etliche, die haben ihn offen ausgelacht. Abu Lahab, einer seiner Onkels, Mohammeds Vater hatte viele Brüder gehabt von dem Abu Muttalib. Aber das Gesetz der Sippe hat sie gezwungen, sich auf die Seite des verrückten Spinners zu stellen. Ob der Recht hat oder der falsch hat, die Sippe muss ihn immer verteidigen. Die Sippe hat immer Recht. Die Sippe hat jedes Opfer zu bringen. Und so war es die starke Sippe Mohammeds, die ihn beschützte und der Reichtum seiner Frau. Nun wurde diese ganze Sippe, obwohl sie nicht an Mohammed glaubte, in den Boykott genommen. Stellen Sie sich das vor, die konnten nicht mehr kaufen, nicht mehr verkaufen. Und sie mussten zu ihm halten, weil das Gesetz der Sippe immer stärker ist im Orient als die Religion. Auch wenn der Unrecht hat, wenn er ein Verbrechen begangen hat, die Sippe haut ihn raus und verteidigt ihn. Die Sippe schützte Mohammed. Der eine, der dann abtrünnig wurde, Abu Al-Lahab, Sie können die Sure 111, Vers 1 bis 6 lesen, wie Mohammed ihn verfluchte. Nicht nur, weil er nicht an Mohammed glaubte, sondern weil er das Gesetz der Sippe übertrat, obwohl er nicht gläubig war. Das Ziel der Mekkaner Kaufleute war der Ruin der Sippe und der Bankrott Khadijas. Es war bis zur Stunde noch ein Kampf ohne Blutvergießung, außer Tötung von Sklaven. Die ersten Märtyrer für den Islam gab es in Mekka. Allerdings, dann kam ein Einschnitt, der die Situation Mohammeds unhaltbar machte. Im Jahre 619 starb Khadija. Seine moralische und finanzielle Stütze wurde ihm damit genommen. Und im gleichen Jahr starb sein Adoptivvater Abu Talib, der die Sippe zusammengehalten hatte. Jetzt hatte er die menschlichen Stützen verloren. Jetzt war er allein. Daraufhin floh er. Er versuchte in Taif, einer Stadt auf den Bergen, sozusagen wie oben auf der Schwäbischen Alb, Zuflucht zu finden. Als er aber dort sich näherte, haben die Bewohner von Taif ihn mit Steinen geworfen und ihn nicht in die Stadt hereinkommen lassen. Die sagten, wir wollen den Spinner nicht, wir wollen nicht im Streit leben mit Mekka, er soll hin, wohin er will, aber weg mit ihm. Und so kam es zu dieser Verzweiflungssituation Mohammeds im Raum der Wüste zwischen Taif und Mekka, wo dann im Koran 46 Vers 28 und Sure 72 Vers 1 steht, dass er den Dschinns gepredigt hätte. Dschinns sind Geister. Nicht unbedingt böse Geister, sie können bös oder gut sein, sowas wie Gnomen im deutschen Sinne des Wortes. Aber hier ist eine der wenigen Stellen, wo der Koran sagt, dass Mohammed mit der transzendenten Welt in direktem Kontakt stand. Mohammed hatte Kontakt zu Geistern, Sure 46, Vers 28. Und 72 Vers 1. Ich persönlich habe den Eindruck, dass in diese Zeit hinein auch die Ablehnung der Kreuzigung Christi zu legen ist, dass der Gedanke in ihm so geboren wurde. Denn wenn Allah, Gott, es zugelassen hätte, dass der Prophet Christus am Ende seiner aufopferungsvollen Tätigkeit gekreuzigt worden wäre, dann hätte das auch bei Mohammed sein können, dass sein aufopferndes Prophetentum zum Schluss mit einer Steinigung oder Tötung geendet hätte. So sagte er, sie haben gesagt, die Juden, wir haben Christus getötet. Nein, sie haben ihn nicht getötet, sie haben ihn nicht gekreuzigt, er ist ihnen nur so erschienen. Mohammed hat also die Tötung Christi geleugnet, um sich selber zu stärken, dass er nicht sterben würde, sondern leben und regieren und ein Reich aufbauen würde für Allah. Und in dieser Zeit, in den letzten Jahren, buchstäblich im letzten Augenblick, geschah dann die große Wende, bahnte sich die Wende an, nämlich aus der Stadt Yathrib, die Al-Medina heißt, oder genannt wurde, kamen Pilger nach Mekka und haben Mohammed gehört und haben mitgekriegt, wie Mohammed verfolgt wurde. Die sagten, das wäre doch vielleicht eine Lösung für unsere Stadt. Yathrib oder Medina war ein Bund von verschiedenen Sippen und jüdischen Gemeinden, die in heftigem Streit miteinander lagen. Bürgerkrieg war in dieser Stadt. Und die sagten, wir bräuchten eine Integrationsfigur, einen Oberbürgermeister, der in der Lage wäre, diese verschiedenen Leute zusammenzubinden. Der hat eine mitreißende Botschaft. Der hat eine Gedichtform, die könnte alle begeistern. Mohammed wäre doch der Mann. Wenn die in Mekka ihn nicht wollen, soll er zu uns kommen. Und so kam es, dass im Jahre 621 sechs Pilger aus Medina, aus Yathrib, Moslems wurden. Und er schickte sie dann nach Medina und sagte, missionier dort, mach die ganze Stadt Medina zu Moslems und dann kommt wieder. Und die missionierten und brachten sieben andere mit. Und es kam dann zum ersten Vertrag von Aqaba, wobei er ihnen folgende Gesetze auflegte, wenn sie Moslems sein wollten. Absage an die Vielgötterei, Absage an Diebstahl, Unzucht und die Tötung der Neugeborenen und der absolute und bedingungslose Gehorsam Mohammed gegenüber. Außerdem sandte er einen Missionar nach Medina, der diese Leute dort missionieren sollte, der auskundschaften sollte, was alles an Möglichkeit drin war. Er hatte einen der zurückgekehrten Flüchtlinge aus Äthiopien gleich nach Medina weitergeschickt. Und so war es möglich geworden, dass im zweiten Jahr, im Jahre 622, bereits 73 Moslems aus der Stadt Yathrib zur Wallfahrt kamen. Die sieben Leute hatten gearbeitet, beziehungsweise die 13 Leute und der Missionar hatten was getan. Nach einem Jahr gab es bereits 73 Moslems, obwohl Mohammed überhaupt nicht in Yathrib gewesen war. Es kam dann zum zweiten Vertrag von Aqaba, wo Mohammed buchstäbliche Verträge aufstellte, dass im Falle einer Flucht er und seine ganze Gemeinde eine Lebensversicherung bekämen, dass jede Familie von einer anderen Familie adoptiert würden. Mohammed war dabei, vom Kreuz herabzusteigen. Er ging nicht in die Verzweiflung wie Christus, sondern er ging in die Versicherung. Er schloss einen Vertrag, einen Lebensversicherungsvertrag für sich und jedes Glied seiner Gemeinde, dass er finanziell und rechtsmäßig und schutzmäßig absolut eingegliedert würde in eine Art von Blutsbrüderschaft und so die Gemeinde nicht mehr verfolgt werden könnte. Es kam dann zu Verrat und zum Druck und zum Sturm und zu der langsamen Abwanderung der Gemeinde. Mohammed selber floh zum Schluss mit Abu Bakr am 24. September des Jahres 622. Die Zeitrechnung selber wird nicht auf dieses Datum gelegt. Der Kalender fängt mit dem 15. zum 16.07.622 an. Aber es ist entscheidend, dass der islamische Kalender nicht beginnt mit dem Beginn der Offenbarungen, sondern mit dem Beginn der Staatsgründung des islamischen Stadtstaates in Medina. Islam bedeutet nicht eine Religion im Sinne eines Gedankens, eines Buches, einer Idee, einer Kraft, sondern Islam bedeutet einen Staat, eine Staat gewordene Idee, einen Stadtstaat. Und erst wenn das Fleisch wurde, wenn das Stadt wurde, wenn das Macht wurde, erst dann war der Islam geboren. Nicht die Offenbarungen an Mohammed stellen den eigentlichen Islam dar, sondern die Gründung einer Körperschaft, einer Machtposition. Das bedeutet den Beginn des Islams. Und darüber wollen wir dann heute Nachmittag weiterfahren. Bis jetzt also Mohammed in Mekka, der verfolgte und leidende Prophet in seiner Anfechtung, und wie er sich als Kaufmann durch einen Versicherungsvertrag aus der Situation herausgewunden hat.